Angeblich gibt es keinen Mord ohne Motiv. Rache für begangenes Unrecht, eine albtraumhafte Kindheit, die uns zwingt, unsere eigenen Leiden zu wiederholen, was auch immer, Hauptsache das Entsetzliche und Unbegreifliche lässt sich erklären. Ursache und Wirkung in Symbiose machen die Welt verständlicher und geben uns ein bisschen Sicherheit. Leider machen wir uns da in manchen Fällen etwas vor. Reine Bosheit hat noch nie ein Motiv gebraucht und wird auch nie eins brauchen. 1. Das Schloss in der Eingangstür des dreistöckigen roten Hauses gegenüber vom Bahnhof in Klippern war vermutlich seit 20 Jahren nicht geölt worden. Infolgedessen stand die Haustür immer einen Millimeter weit offen und war auch ohne Türcode, Schlüssel oder Gewalt leicht zu öffnen. Leo Hansi war kurz davor gewesen aufzugeben, doch als er, ohne das Licht einzuschalten, ins Treppenhaus eintrat, verspürte er zum ersten Mal seit Stunden die Hoffnung, er könnte aus der letzten Nacht, bevor er ernsthaft sein Leben in Angriff nehmen würde, doch noch mit einem Plus herausgehen. Er konnte sich nicht erinnern, wann er zuletzt eine rundum gelungene Nacht erlebt hatte, und insbesondere diese Juninacht, die jetzt dem Morgengrauen entgegenging, war bislang ein sensationelles Fiasko gewesen. Und dabei hatte er 6 Stunden lang tapfer durchgehalten. Im Bjerschgårdsweg, in der Fredsgota und in der Wallgota hatte er ein Einfamilienhaus nach dem anderen abgearbeitet, dabei jedoch nur einen relativ neuen Kinderwagen und ein rosa Kinderrad erbeutet, woran man ganz gut ablesen konnte, wie tief er gesunken war. Kinder und frisch gebackene Eltern beklauen, schlimmer ging es kaum. Beides zusammen würde höchstens 500 einbringen, was bedeutete, dass er nicht einmal 100 pro Stunde geschafft hatte. Zog man Benzin, Kaffeepause und Nachtzuschlag ab, war es das reinste Verlustgeschäft. Und plötzlich schienen der zweite Bildungsweg, ein Studienkredit und in ein paar Jahren ein Master an der Universität Lund das einzig Logische zu sein. Es war dieser Grill der Marke Weber gewesen, der ihm nach all den Jahren klargemacht hatte, dass jetzt Schluss sein musste. Dass er etwas aus seinem Leben machen musste, etwas Richtiges und Sinnvolles, anstatt in fremden Gärten herumzuschleichen, Fensterscheiben einzuschlagen und in die Jahre gekommene Autos kurz zu schließen. Der Grill war so groß wie eine etwas kleinere Outdoor-Küche und natürlich gasbetrieben gewesen, was unter Umweltschutzaspekten zweifellos die schlechteste Variante war. Doch dem Jeep mit Allradantrieb in der Einfahrt nach zu urteilen, brachte die drohende Klimakatastrophe die Besitzer nicht um den Schlaf. Es hätte ihn nicht im geringsten gewundert, wenn auf diesem Rost vor allem rotes Fleisch gelegen hätte, große, dicke Steaks, die tonnenweise Kohlendioxid erzeugt hatten und außerdem wochenlang im Magen liegen würden, bis sie vollständig verdaut waren. Die Arschgeigen flogen bestimmt auch alle Nase lang mit dem Flugzeug. Daher hatte er nicht den Hauch von schlechtem Gewissen gehabt, als er den blank polierten Grill ungesichert auf der Holzterrasse im Garten stehen sah. Neu kostete er mindestens 30 Mille. Ein paar Tausender hätten also kein Problem sein dürfen. Vielleicht hätte er sogar 5.000 dafür bekommen. Die Überraschung offenbarte sich in Form von 2 starken Scheinwerfern, die aufleuchteten, als er die Holzterrasse betreten hatte. Plötzlich schien er sich mitten in einem Guantanamo-Verhör zu befinden. Doch das war nicht das Schlimmste. Das Problem war der Köter, der kläffte, als ob er Tollwut hätte und damit schließlich Herrchen und Frauchen aufweckte, die das kleine Aas natürlich hinausließen. Abgesehen von Klimasündern gab es nichts Ärgerlicheres als Hunde. Nicht nur, weil sie überall hinkackten, sie stanken wie wandelnde Müllhalden und bellten um ihr Leben, sobald sie ihn erblickten. Egal wie klein sie waren, selbst am helllichten Tag und angeleint auf der anderen Straßenseite, sobald sie ihn zu Gesicht bekamen, war es aus. Zumindest hatte er es zurück zum Kastenwagen geschafft, der gleich beim zweiten Versuch ansprang. Eigentlich verstand er gar nicht, wie er das all die Jahre ausgehalten hatte, vor allem diese Einfamilienhäuser. Noch vor wenigen Jahren hatte ein Stein durch eine Scheibe gereicht, schon war man drin. Heutzutage hatte jedes Haus entweder eine tinnituserregende Alarmanlage oder einen geifernden Hund. Außerdem wurden die Dinge, die man früher einfach einstecken konnte, immer häufiger in einem Tresor aufbewahrt. Nicht einmal mehr bei Fernsehern kam man auf seine Kosten. Man brauchte mittlerweile so lange, um sie von der Wand abzumontieren, dass sie veraltet waren, ehe man sie ins Auto gehievt hatte. In Wohnungen war es anders. Dort fühlten sich die Leute aus irgendeinem Grund immer noch sicher und hatten nicht das Bedürfnis, laute Alarmanlagen zu installieren. Manche waren sogar so naiv, ihre Tür nicht abzuschließen. Da brauchte man, wenn man ganz großes Glück hatte, nur die Hand auszustrecken und in aller Ruhe die Manteltaschen nach Portemonnaies und Schlüsseln zu durchsuchen. Doch inzwischen war nur noch eine von vielen hundert Türen offen. Wie erwartet waren alle drei Wohnungstüren im ersten und zweiten Stock abgeschlossen. Gegen all die neuen Sicherheitssysteme, mit denen die Wohnungen ausgestattet worden waren, konnte sein einfacher Dietrich nichts ausrichten. Im obersten Stock gab es nur zwei Wohnungen, was seine Chancen zusätzlich verschlechterte. Da die erste natürlich abgeschlossen war, ging er zur zweiten hinüber. Es war die letzte Nacht, in der er sich auf diese Weise erniedrigte. So war es beschlossen und so sollte es sein. Was auch immer passiert, dies sind das letzte Treppenhaus und die letzte Tür, sagte er sich, während er die Hand auf die Klinke der Wohnungstür von Evert Jonsson legte und kaum Druck ausüben musste, um sie zu öffnen. Nachdem er sich von der Überraschung, dass die Tür nicht abgeschlossen gewesen war, erholt hatte, ging er einen Schritt in die Dunkelheit hinein und wartete einige Sekunden ab, bevor er vorsichtig die Tür hinter sich schloss und den möglichen Geräuschen Evert Jonssons oder noch schlimmer eines Hundes lauschte. Doch es war vollkommen still, still und stickig. Die Luft legte sich klebrig auf sein Gesicht, als wäre seit Wochen kein Fenster geöffnet worden. Zudem roch es leicht süßlich und eklig. Er knipste die Taschenlampe an und richtete den Lichtkegel auf die Hutablage, an der zwei Jacken und ein Jackett auf Kleiderbügeln hingen. In den Taschen fand er jedoch außer einer offenen Packung Fisherman's Friend, einem Hemdknopf und alten Kassenzetteln nichts Interessantes. Der Schlüsselkasten an der Wand war ebenfalls eine Enttäuschung. Weder Auto- noch Tresorschlüssel. Während er weiter in die Wohnung vordrang, versuchte er, das wachsende Unbehagen abzuschütteln. Doch es klebte an ihm wie die stickige Luft. Irgendetwas stimmte nicht, etwas, das ihn in Erwägung ziehen ließ, einfach umzukehren und nach Hause zu fahren und dort sofort sein neues Leben zu beginnen. Doch so schnell gab er sich nicht geschlagen, eine nicht abgeschlossene Wohnung, leichtere Beute musste man lange suchen. Die erste Tür links war zu und sollte es vorerst auch bleiben, dahinter lag vermutlich das Schlafzimmer. Er wollte nicht riskieren, den Alten zu wecken. Stattdessen ging er durch die rechte Tür, die einen Spalt breit offen stand und in die Küche führte. Auch hier roch es nicht besonders gut, aber dieser Geruch war ihm wenigstens vertraut, nach Essensresten, Müll und Abflussrohr. Eine der Herdplatten brannte noch und er machte sie ohne nachzudenken aus. Er konnte einfach nicht mit ansehen, wie kostbare Energie verschwendet wurde. Auf dem kleinen, runden Tisch an der Wand stand ein leerer Teller mit Messer und Gabel, daneben ein leeres Glas. Außerdem eine halbvolle Ketchupflasche, ein Glas Piffi-Würze und ein Tetrapack Milch. Die Milch war bereits am 27. Mai abgelaufen, also vor fast 2 Monaten. Das erklärte einiges. Evert Jonsson war tot und er befand sich höchstwahrscheinlich noch in der Wohnung.